Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Schwuppdiwupp und innerhalb von wenigen Minuten sind die Räuber schon wieder weg. Der Jahrhundertraub von Paris Geschichte.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Es hat mich ein bisschen an Lupin erinnert. Also die Netflix-Serie über einen Dieb, der es schafft, jegliche Art von Juwelen und anderes zu stehlen. Oder es könnte auch eine gute Vorlage sein für einen neuen Kinoblockbuster. Eine Bande von Kunstdieben, die einfach so ins grösste Museum der Welt gelangt, der Louvre, und es schafft, mit 8 verschiedenen Schmuckstücken aus der Sammlung von Napoleon und seiner Kaiserin wieder abzuhauen. Und heute wundert sich Paris und die ganze Welt, wie kann das sein, dass die Kronjuwelen von Frankreich einfach so gestibitzt sind? Wer steckt hinter dem Jahrhundertraub? Warum sind so Raubtaten kein Einzelfall, obwohl es schwierig dürfte sein, so Juwelen zu verkaufen? Und warum hat Europa generell ein Problem mit der Sicherheit von seinen Kunstschätzen? Mein Name ist Sabine Steiger und darüber rede ich heute mit dem renommierten Kunsthistoriker Oliver Klaas. Er ist auch Kunstexperte bei der Allianz Swiss. Herr Klaas, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, gern. Freue ich mich. Guten Tag.
Guten Tag. Der Fall aus Paris, der hört sich ja an wie ein richtiger Krimi. Eine Räuberbande bricht in den Louvre ein. Wie überrascht sind Sie, dass sowas in der heutigen Zeit mit vielen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt passieren kann?
Naja, einerseits ist man natürlich immer überrascht und findet es natürlich auch jedes Mal von Neuem ganz schrecklich, wenn man sich selber ein Leben lang mit Kunst und Kultur auseinandersetzt. Und das sind natürlich Verluste, die ganz, ganz furchtbar sind für uns alle. Andererseits ist es natürlich so, dass es ja kein Einzelfall ist, sondern wir haben ja über die letzten Jahre hinweg in ganz Europa immer wieder entsprechende und ähnliche Taten. Zuletzt, Sie erinnern sich bestimmt, in Berlin, in Dresden, in verschiedenen französischen Museen und etwas länger zurückliegend ist ja auch noch des Personals im Museum eingeschleust und unterwandern die Sicherheitsvorkehrungen. Die Täter sind sehr professionell, die gehen professionell vor, sind auch nicht Einzeltäter in der Regel, sondern eben entsprechend Banden, die hier mit großer krimineller Energie vorgehen. Und besonders bedenklich ist eigentlich, dass einerseits die Politik und die Verantwortlichen, die Direktoren und Direktorinnen der Museen, aber auch die Öffentlichkeit mit relativ viel Entspanntheit auf diese Taten reagieren. Es ist ja immer noch so, ich möchte nicht gerade sagen, ein Kavaliersdelikt, aber doch etwas, was immer dann auch mit einer gewissen glamourösen Aura betrachtet wird. Und das ist es einfach nicht. Das sind schwere Straftaten, die letztlich uns alle treffen, denn die Kunstgegenstände, die da gestohlen werden, sind, die gehören Ihnen und mir, also uns, nämlich den Bürgern, wenn sie in öffentlichem Besitz sind. Das sollte uns eigentlich viel mehr treffen, als das tut.
Was haben Sie für eine Vermutung? Also, wenn Sie ein Täterprofil erstellen müssten, wer steckt dahinter? Was sind das für Banden?
Wenn man von früheren Taten ausgeht, ist eigentlich das Täterprofil ganz einfach beschrieben. In den letzten Jahren sind es organisierte Kriminalität, das heißt also Banden, in der Regel ja eben diese sogenannten Clans. Das ist auch etwas Neues, was es eben vor ein, zwei Jahrzehnten so noch nicht gegeben hat, die mit großer Professionalität und viel krimineller Energie die Taten planen und ja auch ganz offensichtlich viel weniger, so hat man zumindest den Eindruck, auf so klassische Dinge wie Gemälde aus sind, sondern vor allem auch die Materialität des Wertvollen suchen, also sprich Edelmetalle. Sie erinnert sich vielleicht an die große Münze, die Goldmünze, die im Berliner Bodemuseum gestohlen wurde. Oder eben Edelsteine. Wobei man immer sagen muss, die Edelsteine, die dann gestohlen werden, sind ja in der Regel als Edelstein gar nicht so wahnsinnig bedeutsam, weil es einfach aus der Zeit oftmals wenig attraktive Juwelen sind. Interessant sind ja immer die Gegenstände. Und die werden dann eben in vielen Fällen dann auch zerstört. Und damit ja, ist natürlich der Verlust für uns als abendländische Gesellschaft natürlich eklatant.
Irgendwie ist es noch schwierig vorstellbar, weil ich denke, wenn ich Wenn ich ganz viel Geld machen will, dann kann ich ein normales Juweliergeschäft versuchen einzubrechen und dann dieses Gold oder was es auch dann immer ist, einschmelzen und die Sache ist erledigt. Warum macht sich eine Bande die Mühe, in den Louvre einzubrechen und sie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nachher nie mehr auftaucht, diese Wertgegenstände, weil es eingeschmolzen wird. Also was ist da der Hintergrund von diesen Tätern? Vielleicht kann man auch so ein Täterprofil erstellen. Warum machen die sich diese Mühe?
Die Frage stellt sich natürlich sehr stark und die stellt sich ja auch immer mehr, indem die Taten ja genauso aussehen, wie Sie es auch beschrieben haben. Das heißt also, die, sage ich mal, ökonomischen, letztlich die materiellen, letztlich die geldmäßigen Gründe, die kann man gar nicht so genau erkennen. Und wenn ich etwas mache, nicht aus Gründen des Materials oder des Geldes, was ich stehle, dann bleibt ja eigentlich nur eine Symboltat. Dann will ich damit etwas symbolisch kommunizieren. Aber das führt vielleicht auch jetzt zu weit, das zu mutmaßen. Da muss man dann mal schauen, was dann eventuell passiert im Fortgang der Ermittlungen und wer dann tatsächlich die Tat getan hat.
Aber Sie gehen davon aus, dass dieser Schatz von Napoleon nie mehr auftauchen wird, dass der irgendwo eingeschmolzen wird und dann einfach schlichtweg nicht mehr existiert?
Also ich bin eben kein Hellseher. Ich würde mir das natürlich extrem wünschen, dass die Dinge wieder auftaucht, wobei man ja sagen muss, offensichtlich ist ja ein Objekt schon beim Abtransport durch die Täter beschädigt oder sogar zerstört worden. Ich würde mir das natürlich extrem wünschen, dass man die Dinge schnell wiederfindet. Ich zweifle aber daran, eben aus der Erfahrung ist es eben sehr wahrscheinlich und sehr gut möglich, dass die Dinge schon längst woanders sind, also weit weg von Paris. Und dann eben auch entsprechend eigentlich zerstört werden, weil eben die Goldfassungen oder die Metallfassungen dann eingeschmolzen werden, die Steine umgeschliffen werden und damit natürlich das unwiederbringlich auch zerstört ist. Oder eine andere Möglichkeit, sie tauchen vielleicht schon wieder auf, einfach als Versuch im Sinne des Artmappings Dinge zu erpressen. Auch das kann natürlich sein. Das wäre dann quasi noch fast die weniger dramatische Variante, aber trotzdem eine, die natürlich nicht wünschenswert sein kann.
Und trotzdem, es ist ja so, dass auch diese Gegenstände immer wieder mal trotzdem wieder auftauchen. Auch Sie haben eingehend erwähnt, der Fall in der Bühle-Sammlung. Ist das der bekannteste Fall in der Schweiz?
Also es ist sicherlich der bedeutendste und der spektakulärste Fall. Das kann man sicher sagen. Da war ja einerseits waren die Objekte, die gestohlen wurden, von großer Bedeutung und die Umstände waren dramatisch. Es war ja wohlgemerkt kein Einbruch wie jetzt in Paris, sondern es war ja wirklich ein Raubüberfall. Also es wurde ja auch Gewalt angedroht, den Personal und dem Publikum in der Sammlung Bürle in dem Moment. Also es war schon ein sehr dramatischer Fall. Und auch die Bilder dann wiederzufinden, war natürlich schon auch dann sehr erfreulich letztlich in dieser dramatischen Abfolge von Ereignissen bei Bürle und nach dem Bürle-Fall.
Die sind wieder aufgetaucht?
Zuerst wurden zwei gefunden auf einem Parkplatz bei der Klinik in Zürich und später dann wurden ja durch die Polizei, durch die ermittelnden Behörden die anderen Bilder in Serbien wieder sichergestellt.
Wie ist es eigentlich, nochmal auf den aktuellen Fall zurückzukommen? Wenn sowas geklaut wird, steigert das dann auch nochmals den Wert von einem solchen Gegenstand Historie?
Nein, das glaube ich eher nicht. Also der Wert bestimmt sich ja, wie eigentlich letztlich aufgrund der Marktsituation. Ich meine natürlich, einzelne Kunstgegenstände oder Kunstwerke werden natürlich in ihrer Popularität befördert. Also wenn Sie zum Beispiel an die Mona Lisa denken, die wurde auch deswegen so bekannt, weil sie ja um 1900 mal gestohlen wurde in Paris von einem Italiener, der aus nationalen, aus patriotischen Gründen das Bild gestohlen hat. Und dann wurde es wiedergefunden, wieder zurück nach Paris gebracht. Es war ein großes, großes Medienereignis, sowohl der Diebstahl wie auch dann das Wiederfinden des Bildes. Und das hat natürlich der Mona Lisa einen extremen Popularitätsschub gegeben. Zuvor war das sicher ein bekanntes Bild, aber bei weitem nicht so populär, wie es heute ist. Und das hat auch mit diesem Diebstahl, dieser spektakulären Rückführung des Bildes damals zu tun. Also was wir jetzt eben als Mona Lisa heute kennen, kennen wir auch aufgrund dieses Kriminalfalles.
Und jetzt eben, wenn jetzt dieser Schatz von Napoleon irgendwo wieder auf Kreuz, glauben Sie trotzdem nicht, dass der Wert dieser Juwelen und alles, dass das nochmal zusätzlich steigert? Warum nicht?
Nein, also wenn das jetzt wieder auftauchen würde, würde das ja wieder zurückkommen in den Louvre. Das würde ja nicht verkauft werden und es bliebe dann in der Sammlung. Und jetzt sind natürlich solche Schmuckgegenstände bei weitem nicht so prägnant in der Wiedererkennbarkeit wie ein Gemälde. Also von daher, nein, ich glaube, das hat da keine so wirkliche Auswirkungen. Aber die Objekte sind natürlich trotzdem zumindest eine gewisse Zeit viel mehr auch in der Optik des Publikums und werden damit auch mehr beachtet, weil man sagt natürlich auch, das sind jetzt die Stücke, die mal gestohlen waren und das kommt natürlich dem Interesse immer entgegen für die Gegenstände.
Sie sind natürlich kein Hellseher, aber Sie kennen sich in dieser Thematik aus. Wie läuft eigentlich sowas ab? Also zum einen der Drahtzieher im Hintergrund oder eben diese Bande und dann die dann den Raub verüben müssen und die Juwelen oder das Gemälde klauen müssen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich nehme an, dass natürlich solche Banden bestimmte Projekte haben, letztlich gar nicht so sehr unterschiedlich zur seriösen Wirtschaft. Das heißt, die schauen sich an, was machen wir jetzt, wie kommen wir zu Geld oder wie planen wir eine Tat und dann sehen sie bestimmte Dinge, die sich ihnen als möglich erscheinen. Und dann wird es geplant und durchgeführt. Die Vorstellung, dass da so der Drahtzieher, der reiche Sammler, der Multimilliardär im Hintergrund sitzt und das in Auftrag gibt, diese Vorstellung allerdings ist wirklich reine Fiktion. Das gibt es eigentlich nach meiner Erfahrung nicht. Denn reiche Sammler, die können sich praktisch alles, was sie möchten, auch kaufen auf ganz legalem Wege. Die sind eigentlich nicht gezwungen, solche kriminelle Wege zu gehen. Es sind einfach dann die Banden, eben das organisierte kriminelle Milieu, die Banden aus verschiedenen Gegenden dieser Welt, die entsprechend einschlägig auch dieses Know-how haben und auch die Entschlossenheit haben, die Ausrüstung haben, sich natürlich sehr sorgfältig vorbereiten auf solche Taten, dann aber eben oft erkennen müssen, dass einfach dann die Vermarktung des Diebesgutes sehr schwierig ist. Und es gibt ja dann in der Regel auch den Ermittlungsbehörden die Chance, die Dinge wiederzubekommen. Weil eben die so ein bisschen auf der Hellerware sitzen bleiben und dann eigentlich relativ unvorsichtig sind, die Dinge dann anzubieten. Eventuell an verdeckte Ermittler der Polizei.
Ich habe gelesen, wenn es ein Raubüberfall ist von der Bande, überall gibt es das schwächste Glied und das ist dann häufig das Problem, das dann doch auffliegt.
Genau, das ist ja genau der Ansatz der Ermittlungsbehörden, die das in vielen Fällen wirklich sehr, sehr gut machen. Es dauert oft sehr lange, also bis die Dinge dann zurückkommen, kann Jahre, im schlimmsten Fall wirklich Jahrzehnte dauern. Aber es ist doch erstaunlich, dass doch vieles auch wiedergefunden wird. Aber eben im Falle von wertvollen Materialien, also Gold, Edelmetalle und Edelsteine, ist einfach die Gefahr groß, dass die Dinge schon kurz nach der Tat verändert werden. Das heißt also, die Objekte zerstört werden, Steine verändert werden, Edelmetall umgeschmolzen wird und damit natürlich die Werke dann auch wirklich verschwunden sind.
Vielen herzlichen Dank, Herr Klass, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Das war es vom heutigen Durchblick. Was sagt ihr zum Jahrhundertraub von Paris? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und immer zum Schluss noch etwas völlig anderes, nämlich ein Random Fact vom Rito Scherer.
Beim Niesen machen wir immer unsere Augen zu. Das ist ein natürlicher Reflex. Es dient dem Schutz vor Reizstoff in den Augen und eventuellen Verletzungen, die es beim hohen Druck eines Niesers geben könnte.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.